Scroll, Pause, Talk.
Und wenn dann da manchmal so dieses typische Social Media Response kommt, dann das sind dann so Momente, wo ich sage, ey, warum machst du das eigentlich? Du bist auch bescheuert. Mhm. Könntest auch so ein schönes Leben haben.
Das könnte leicht.
Aber ich mache es halt für die Tiere, weil ich verändere damit tatsächlich Dinge. Ich habe damit in den vergangenen Jahren schon sehr viel verändert.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pro Horse Talk. Mir visuell im viereckigen Kasten von meinem Laptop gegenüber sitzt Juli von Bismarck. Hallo Juli.
Hallo.
Also sage ich Juli, ich bin verwirrt.
Ich heiße Juli, aber in den meisten Fällen ist es schwer zu sagen, die dürfen dann auch Juli sagen, aber eigentlich, mein Name ist Juli.
Ja, sehr schön, das freut mich ja, dass ich das dann schon mal richtig gemacht habe. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne.
Ich bin auf dich aufmerksam geworden durch Bernd Hackel, Instagram, online, du machst ja wirklich sehr viel. Wir fangen mal kurz gleich mit deinem Stichwort an, würde ich sagen, und zwar habe ich mich natürlich ein bisschen erkundigt und ich bekomme immer mit, was du machst. Mach. Und vor allem fällt mir da auf deine neue Kampagne Be Responsible. Mhm. Ich will mal zwei Sätze dazu sagen zum Anfang.
Gerne. Also da bin ich leider noch nicht ganz so weit, wie ich gerne wäre, weil da sind noch so ein paar andere Projekte dazwischen gekommen. Aber der Hintergrund dieses Gedankens war oder ist nach wie vor der, dass ich finde, es fängt bei den Pferden an, aber es geht natürlich am Ende nicht nur um verantwortungsbewusstes und verantwortungsvolles Verhalten am Pferd oder mit dem Pferd, sondern das gilt natürlich eigentlich für alle Tiere und auch für den Planeten. Und da wird einfach passiert zu wenig in meinen Augen oder es scheint so eine gewisse Abgestumpftheit dem gegenüber zu herrschen, wie viel man eigentlich selber ändern kann, wenn man nur ganz kleine Sachen verändert. Und da würde ich einfach gerne mehr Bewusstsein schaffen, mehr Awareness und habe das auch so ein bisschen meiner sehr guten alten, sehr alten Freundin Jane Goodall versprochen, dass ich das in ihrem Sinne auch so ein bisschen weiter fördern und fordern werde. Und die Idee ist auch so ein bisschen, also natürlich zum einen diese Kampagne an sich, also dass man eben mit dem Logo das nach außen tragen kann, also be the change oder bring die Botschaft nach außen, sei es selber, reg andere dazu an. Aber es soll natürlich dann auch ganz konkrete Projekte geben, die eben entstehen daraus und gefördert werden und diverse Vorträge und so weiter. Aber das ist alles noch, wird noch aufgebaut. Es dauert noch ein bisschen.
Ja, wie Jane Goodall, vielleicht hast du da drei. Das ist eine ganz bekannte Verhaltensforscherin. Selbst ich kenne sie natürlich. Sie hat ja viel mit Schimpansen geforscht, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Wie kam es zu diesem Kontakt?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich, also es ist so, dass ich schon als Kind, da habe ich irgendwann mal durch Zufall von Jane mitbekommen, dass sie eben im Urwald leben darf und mit Schimpansen zusammen oder durfte. Damals war sie, glaube ich, schon gar nicht mehr in Gombe. Aber jedenfalls habe ich meine Mutter dann genervt, dass ich unbedingt nach Afrika will und wie Jane sein und am besten eben mit Affen, weil Affen waren schon immer meine Lieblingstiere. Und dann habe ich sie halt eigentlich immer aus der Ferne einfach bewundert, sehr viele Jahre. Und dann durch Zufall nicht, ich bin halt zu einer Veranstaltung gegangen, wo sie auch war, oder wo sie gesprochen hat, und habe sie dann danach kennengelernt. Und dann haben wir uns dann eben diverse Male getroffen und ich habe ihr ein bisschen geholfen beim Crowdfunding und für ihre Institute da ein bisschen Geld gesammelt und verschiedene Projekte. Macht das auch bis heute. Aber sie ist eben einfach eine unvergleichliche Persönlichkeit und dass sie 90 ist, merken die einfach auch gar nicht an. Also es ist wirklich ein kleines Mädchen in einem älteren Körper, ganz lustig und super süß und eben einfach mit einer Ausstrahlung versehen, die Menschen bewegen kann irgendwie. Ja.
Ja, tatsächlich, also eine sehr positive Aura und möchte wirklich was für den Planeten und die Tiere und Menschen tun, hat man das Gefühl.
Ja, sie ist ja auch unermüdlich dafür im Einsatz. Also, und sie hält immer eigentlich mehr oder weniger den gleichen Vortrag. Was, wo man auch sagen kann, nach 45 Jahren oder wie lange sie das jetzt schon macht, müsste es einen irgendwann mal langweilen oder nerven oder so, aber sie tut es jedes Mal mit dem gleichen Enthusiasmus. Und auch Menschen, die den schon 10-mal gehört haben, sind trotzdem jedes Mal wieder angezündet. Also das ist so, das finde ich so das ganz Besondere. Und ich habe irgendwie letztes Jahr oder vor 2 Jahren, weiß ich gar nicht mehr, mit ihr in der britischen Botschaft in Wien zusammengesessen, irgendwie am Kamin für ein paar Stunden, weil wir noch über ein Projekt gesprochen haben. Und da waren noch ein paar andere Frauen dabei und es war wirklich, sie hat durch ihre Erzählungen und dadurch, wie sie da war, das wie so zu einem Lagerfeuerabend gemacht im Busch. Also das ist einfach, sie ist irgendwie toll. Ja, einfach was Besonderes.
Beeindruckende Persönlichkeit. Es ist toll, dass du kennenlernen durftest. Das ist, aber sie ist ja noch fit und aktiv, ne?
Ja. Die tourt durch die Welt und hält die Vorträge und versucht, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Hat auch versucht, diese unsägliche US-Wahl da irgendwie noch mal ein bisschen zu beeinflussen. Das hat aber leider, ja, offenbar, wie es aussieht, nicht gereicht.
Ja, genau. Wir haben Dienstagmorgen die Auszählung laufen.
Ja, wir haben Mittwochmorgen, genau. Und die Auszählungen sehen nicht so rosig aus für alle, die sich eine freie Demokratie gewünscht hätten.
Ja, da bin ich immer wieder froh, dass wir in Deutschland wohnen.
Das ist wirklich abenteuerlich, was so passiert auf der Welt. Aber umso mehr be responsible, denk nach, übernimm Verantwortung, sei einfach nicht so passiv vielleicht, sondern sei der beste Mensch, der du sein kannst. Für dein Pferd, für deinen Hund, für deine Mitmenschen, für deine Umwelt. Also es sind ja, wie gesagt, kleine Dinge, die man auch, die ganz, so einen Tropfen reicht, um eine Riesenwelle zu machen. Und das muss man sich einfach immer wieder vorstellen, dass man nicht das Gefühl hat, man selber ist sowieso zu klein und zu unbedeutend und man kann nichts verändern, das stimmt einfach nicht. Und das merkt man übrigens auch im täglichen Leben mit den Pferden. Wenn man da nur kleine Sachen ändert, dann hat man plötzlich ein ganz anderes Verhältnis und ein ganz anderes Pferd.
Das stimmt. Vielleicht willst du mal allen erklären, was ist dein aktueller Job für die dich kennen? Was tust du so?
Ich schreibe Artikel, halte Vorträge und versuche etwas zum Positiven zu verändern für die Pferde. Mhm. Und im Moment tue ich das, oder seit vielen Jahren tue ich das in erster Linie, also karitativ, muss man so sagen. Mhm. Das muss sich jetzt so ein bisschen ändern, weil das natürlich jetzt irgendwie sich nicht endlos so aufrechterhalten lässt. Ich habe dadurch, dass es jetzt doch sehr time-consuming ist, meine sonstigen Jobs, die ich noch gemacht habe, also dass ich für andere Zeitungen und so geschrieben habe, einfach nicht machen können. Ich muss jetzt auch mal wieder ein Buch schreiben und so. Deswegen, also irgendwo muss man ja auch Geld verdienen, das weißt du ja selber. Es ist ja leider nicht so, dass wir irgendwie alle, es stellen sich, glaube ich, viele vor, weil ich von Bismarck heiße, aber es ist nicht so, als hätte ich ein Schloss und irgendwie wahnsinnig viele hunderttausende Euro auf meinem Konto rumfliegen und bin mit dem goldenen Löffel geboren. Ist nicht so. Es gibt ein paar Bismarcks, bei denen das so ist, aber zu denen gehöre ich nicht. Also ich musste schon immer arbeiten und musste selber mein Geld verdienen und das hat sich auch bis heute nicht geändert. Deswegen versuchen wir gerade das auch alles so ein bisschen umzustrukturieren, dass ich trotzdem weiter für die Pferde und das alles, diese Arbeit machen kann, aber dass wir es eben irgendwie schaffen, dass auch ein bisschen finanzieller Gain darüber kommt, sodass man sich das überhaupt leisten kann, diese Arbeit weiterzumachen.
Ja, toll. Ja,
also mein Job ist Autorin, um es kurz zu sagen, ich bin Autorin, ich bin Vortragsrednerin, Keynote-Speaker und Dozentin.
Ja, dann schon mal ein großes Lob, dass du schon mal so viel Zeit karitativ investiert hast und dann sei es dir auch sehr gegönnt, dass du irgendwann davon leben kannst. Wie begann denn dein Weg? Wo kommst du her? Wie bist du groß geworden?
Das wird aber eine lange Geschichte. Also ich bin in Hamburg geboren. Wir hatten aber damals, also die Eltern meines Vaters, meine Großeltern Bismarck, hatten einen Hof in der Lüneburger Heide, eine alte Wassermühle. Meine Großmutter Eva von Bismarck war unheimlich pferdebegeistert und, wie man so schön bei uns sagte, mit dem goldenen Hintern geboren worden. Die hat ein Gespür für Pferde gehabt und ein Verständnis für diese Tiere. Das war wirklich, suchte seinesgleichen. Beide Großeltern, also mein Großvater und meine Großmutter, waren in Ostpreußen groß geworden auf Gütern. Also da tatsächlich noch so, wie man sich das vorstellte. Das war aber natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg. und hatten dort eben auch Pferde. Alle natürlich, weil das einfach nur zum normalen Leben gehörte nicht. Man ging damit aufs Feld, man fuhr mit der Kutsche, man ritt irgendwie sich seinen Nachbarn besuchen. Autos waren damals ja noch wirklich sehr rar. Und insofern war das für beide, glaube ich, einfach relativ normal, mit Pferden umzugehen. Und meine Großmutter hatte aber auch eine echte, richtige Leidenschaft für die Tiere. Und deswegen hatten wir immer welche. Also wir sind schon, als wir Babys waren, saßen wir auf dem Pferd bei meinen Cousins und Cousinen und Geschwistern hat es so, naja, ein bisschen vorgehalten. Bei mir hat es halt bisschen mehr ausgelöst. Also ich kann von mir sagen, dass ich diese ganze Begeisterung und Liebe zu diesen Tieren tatsächlich eins zu eins von meiner Großmutter übernommen habe. Ich weiß nicht, ob ich so gut reite wie sie, wahrscheinlich nicht, aber sie hat mir unheimlich viel beigebracht und da habe ich wahnsinniges Glück gehabt, glaube ich, dass ich das alles von ihr lernen durfte und auch einfach mir so viel abschauen an instinktivem, intuitivem Verhalten und Umgang mit dem Pferd. Weil es gibt ja, weißt du wahrscheinlich auch, ganz viele Dinge, die man auch einfach nicht lernen kann, sondern die man spürt oder eben nicht. Und wenn man dann so ein tolles Vorbild hat, dann ist das natürlich unheimlich viel wert. Ja, und das war das. Dann, also zur Schule gegangen bin ich in Hamburg. Ich bin dann aber mit 14 alleine nach Afrika gegangen, weil ich meine Eltern schrecklich fand und die sich irgendwie gerade trennten und ich das alles nicht ertragen wollte. Und sowieso ja, wie du von vorhin weißt, unbedingt nach Afrika wollte. Und das habe ich dann einfach in die Tat umgesetzt. Nicht unbedingt zum großen Entzücken meiner Eltern, aber die hatten da ja auch anderes zu tun. Und habe mir dann eine Gastfamilie gesucht und bin nach Namibia gegangen, war dann dort in der Schule und ja, seitdem jedes Jahr mehrere Monate in Afrika. Das erstreckte sich dann irgendwann auch noch auf Südafrika und Botswana und Angola und so.
Genau. Also ganz alleine bist du nach Afrika gegangen?
Mit 14, ja, genau. Also da, aber in eine Gastfamilie. Ja. Die hatten aber eben auch eine riesige Farm natürlich, wie alle Launen. Und Pferde und Rinder. Und das war die beste Zeit meines Lebens, weil wir da natürlich, wenn wir nicht in die Schule mussten, was ein bisschen nervig war, aber ansonsten, wenn wir frei hatten, dann saßen wir auf den Pferden und haben Rinder getrieben und Kälber gesucht im Busch und zwischen den Antilopen und den Giraffen und mit den Löwen und Leoparden. Und das war einfach herrlich. Und deswegen bin ich auch, nachdem ich wieder in Deutschland in die Schule gegangen bin, ich war Gott sei Dank immer relativ gut, und durfte dann immer mal für ein paar Wochen weg, so dass ich dann eben danach auch jedes Jahr einfach immer mindestens ein paar Wochen dort war.
Sehr schön.
Und das hat mich natürlich auch sehr geprägt. Also auch bis heute lebe ich zeitweise und Teile des Jahres in Afrika. Das wird wahrscheinlich auch einfach so bleiben, weil es irgendwie mein eigentlich gefühlt noch fast mehr noch Heimat ist. Und ich dort eben auch sehr, sehr viele Projekte mit unterstütze und betreue, die dort Gutes tun.
Wie ging es dann nach deiner schulischen Karriere weiter? Welchen Weg hast du dann eingeschlagen?
Dann habe ich erst als Journalistin gearbeitet, unter anderem bei Spiegel TV und für ein paar Zeitungen geschrieben und so. Dann eigentlich hatte ich auch vor, das weiter zu verfolgen und wollte dann irgendwie für die New York Times schreiben und so. Aber dann kam irgendwie dann doch die Liebe zu den Tieren dann dazwischen oder meldete sich noch mal etwas strenger zu Wort. Und irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber irgendein älterer Mensch sagte damals zu mir, weil du kannst doch was mit Tieren machen und dann trotzdem noch schreiben. Das ist doch, geht ja nicht verloren sozusagen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, das ist vielleicht gar nicht so blöd. Und dann angefangen, Tiermedizin zu studieren und dann ein Praktikum gemacht bei einem Tierarzt in Holland, der damals, es war einer der ersten, der Akupunktur und Osteopathie für Pferde gemacht hat. Er war ein normaler Tierarzt eigentlich, aber hatte dann eben umgesattelt. Und der hat mich dann überzeugt, nicht die konventionelle Medizin weiter zu studieren, sondern eben in diesen Bereich zu gehen. Er sagte damals, es hat mich sehr beeindruckt, ich hätte irgendwie dieses Talent, so Zusammenhänge herzustellen und das ein Gespür so zu fühlen, wenn irgendwo was nicht stimmt. Und er hätte sehr große Sorge, dass wenn ich weiter konventionell Tiermedizin studiere, dass sie mir das austreiben. Weil da gab es das ja nicht. Also da dürfte ja ein Pferd nicht mal irgendwie ein Gefühl haben. Also Tiere fühlen ja nichts und haben keine Seele und Kondition reicht nicht. Das war ja so ein bisschen damals noch viel, viel mehr so das, wie man da gearbeitet hat. Und dann hat der mich tatsächlich überredet, dann eben Akupunktur und Osteopathie. Damals vornehmlich eigentlich musste man es für Menschen studieren, weil es für Pferde eigentlich noch nichts gab. Aber wir haben das dann alles übertragen. Und so kam das und dann bin ich eine Weile für den gearbeitet und dann eben selbstständig auf der ganzen Welt und habe auch eine eigene Methode zur Differentialdiagnostik entwickelt, die eben ziemlich erfolgreich war und ist und sehr präzise. Und darüber habe ich ja dann auch, darüber eigentlich nicht, aber so über diese ganzen Zusammenhänge, die ich da gefunden habe, habe ich dann ja auch Bücher geschrieben.
Okay, das kann man festhalten. Was ja sehr positiv ist, du hast Praktikas gemacht, du hast dich fortgebildet und dann hast du eine Art Mentor gefunden, bei dem du dann gelernt hast, was einen ja wirklich vorwärts bringt. Natürlich lernt man auch selber und entwickelt sich immer weiter, aber es ist natürlich am Anfang einfacher, wenn man von einem mit einem großen Erfahrungsschatz erstmal schöpfen kann, bevor man dann sein eigenes System entwickelt, oder?
Ja, natürlich. Also das, ohne den wäre ich ja auch in diesem Bereich wahrscheinlich nie gelandet. Das war einer der wichtigen, prägenden Menschen. So, wenn man auf sein Leben guckt, wo ist eine Entscheidung deswegen gefallen, weil man eine bestimmte Begegnung hatte, dann gehört der ganz sicher dazu. Also ohne den wäre ich ganz bestimmt nicht alternative Medizinerin für Pferde geworden und auch hätte sich der Rest dann eben auch nicht ergeben. Ja.
Und Osteopathie, jetzt nochmal als Laie gefragt, also für mich ist das immer der Mix zwischen Chiropraktik und Physiotherapie, weil ja am ganzen Pferd arbeitet und nicht nur an den Knochen oder nur an den Muskeln. Kann man das so simpel sagen?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass also jetzt sind gleich alle beleidigt, die Hardcore-Osteopathen sind, aber für mich persönlich gibt es heute überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen Osteopathie, Chiropraktik und Physiotherapie. Ein guter Pferdetherapeut oder Menschentherapeut, ist eigentlich vollkommen egal, verbindet diese ganzen Techniken, nenne ich das mal, und arbeitet mit einem umfassenden Konzept, was im besten Fall alles beinhaltet und irgendwie mal erlernt wurde. Aber eben ganz viel ist auch dort natürlich Gespür, wobei beim Pferd sehr, sehr wichtig ist, dass man weiß, was man tut, denn da die Pferde ja keinen Schmerzlaut haben und nicht Bescheid sagen können, wenn man was falsch macht, ist die Gefahr, dass man da was kaputt macht, dann eben doch relativ groß. Also ich habe das, als ich noch aktiv behandelt habe, häufig gehabt, dass, ich nenne das jetzt mal Kollegen, Pferde so verrenkt hatten, dass sie nicht mehr den Kopf bewegen konnten oder nicht mehr den Hals runterkriegten oder lahm waren oder ähnliches. Da muss man einfach ein bisschen aufpassen. Also man kann zum Beispiel auch natürlich, höre ich auch leider immer wieder, dass zum Beispiel an Pferdehälsen herum manipuliert wird, die deutlich arthrotisch sind oder ECVM verändert oder so. Das ist natürlich für das Pferd potenziell lebensgefährlich.
Und da ist natürlich toll, dass du mit Pferden groß geworden bist, die lesen kannst, weil Fakt ist ja, man kennt es ja selber, man liegt auf der Massage, liege und weiß, es tut weh und hält die Muskeln fest. Dabei wissen wir Menschen ja, es tut uns gut. Und das Pferd hat ja den natürlichen Opposition-Reflex, erstmal die Muskulatur zuzumachen. Ne?
Ja, wenn man es falsch macht, ja. Wenn man es gut macht, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn man schon ein anderes Mindset hat oder einen anderen Approach auf das Pferd zu, weil man einfach so daran gewöhnt ist, mit denen liebevoll umzugehen, dann reagieren die schon ganz anders. Also ich hatte in meinem ganzen Leben, ich weiß nicht, wie viele Pferde ich behandelt habe, aber bestimmt, keine Ahnung, ein paar 10.000 auf jeden Fall. Und ich hatte nie ein einziges Pferd, wo ich Schwierigkeiten hatte. Also selbst die, wo die Besitzer schon gleich von Anfang an gesagt haben, nee, den können Sie nicht anfassen, nein, den können Sie nicht nadeln, den können Sie nicht spritzen, dem können Sie kein Blut abnehmen. Bei mir war das problemlos möglich. Aber das ist keine Angeberei oder so, sondern einfach nur dem geschuldet, dass ich keine Angst habe vor Pferden, dass ich, wie du sagst, sie lesen kann, dass es für mich vollkommen normal ist, dass ein Pferd ist und kein Roboter, dass ich weiß, wie ich mit ihnen umgehen kann und wie viel oder was ich ausstrahlen muss von mir, damit sie es einfacher haben, sich zu entspannen und mir zu vertrauen und so weiter. Das sind die Dinge, die eigentlich nicht zu erlernen sind, sondern nur zu erfüllen.
Ja, und da sind wir ja bei Mindset, dass das Pferd im richtigen Setting da reingeht. Weil wenn das Pferd schon Stress hat und im Alarmmodus ist und alles auf Flucht oder Panik oder Einfrieren gilt, dann erreiche ich das Pferd ja weder mental noch körperlich, was ja ganz nah zusammenliegt. Ist das Pferd aufgeregt, spannt es sich auch an und umgekehrt, ne?
Genau, ja.
Ja, sehr schön.
Ja, also
Ja.
man sollte möglichst versuchen, ein Pferd nicht in Panik zu versetzen, bevor man es behandelt.
Genau, deswegen, also wir arbeiten natürlich auch mit einer Physiotherapeutin, die auch Chiropraktikerin ist und Osteopathin und Akupunktur, was ich toll finde persönlich, weil ich das Gefühl habe, die mobilisiert die Pferde auch ganz in Ruhe, ohne Stress, schaut sich die Pollen der Bewegung an und diese Akupunktur arbeitet nochmal nach. Kann man das so ein bisschen sagen, die Behandlung?
Also ich habe es ja auch nur in Kombination gemacht. Also die körperliche Behandlung, also die Manipulation, immer nur mit einer anschließenden Akupunktur. Und bin selber ziemlich fest davon überzeugt, dass das Ergebnis, also wenn man das kann, alles und so weiter, 200% besser ist, als wenn man es nicht macht. Und zwar hat das mehrere Gründe. Der Hauptgrund ist, dass man durch die Nadeln eben eine Entspannung auslösen kann auf einem Level, die man durch körperliche Arbeit so am Pferd Manipulationen oder Entspannungstechniken oder so einfach nicht hinbekommt. Zweitens, man kann super Schmerztherapie machen. Das heißt, wenn es lange wehgetan hat irgendwo, dann geht der Schmerz ja nicht sofort weg, nur weil man einmal massiert. Das kann man mit dem, und der Schmerz, wenn er dann noch da ist, führt wieder dazu, dass es wieder zu Verspannungen kommt. Das heißt, das kann man mit der Akupunktur super ausschalten, also durchbrechen. Und man kann das Körpergedächtnis relativ gut löschen. Das heißt, das ist bei Pferden nicht ganz unwichtig, weil die ja so extrem kompensieren. Und wenn man dann eben irgendwie die Hauptblockierung gelöst hat, aber nicht den Rest, oder das Pferd erinnert sich daran, dass das Bein jetzt aber schon seit 4 Monaten wehgetan hat und tritt dann wieder nicht richtig hin, dann ist es halt sofort wieder da. Und deswegen, das sind alles so Dinge, die man mit Akupunktur super, super, super gut behandeln kann. Und ebenso, weil man ja leider häufig auch erst gerufen wurde, das war zumindest zu meiner Zeit so, wenn wirklich nichts mehr geht, da hatte ich dann häufig eben auch Patienten, die dann schon Magenprobleme hatten oder Atemwegserkrankungen oder Hauterkrankungen oder so, einfach durch den ständigen Schmerz und den Stress und die Kompensationen. Und auch da kann man dann eben organisch natürlich super behandeln mit Akupunktur.
Da habe ich gerade drüber nachgedacht. Vielleicht kannst du das einmal definieren, weil man hört das ja so oft. Was ist der Unterschied zwischen Verspannung und Blockaden?
Eine Blockade ist eigentlich auch ein beklopptes Wort. Also man nennt es so, wenn, wir machen mal ein einfaches Beispiel. Wir nehmen mal einen traumatischen Auslöser, ja? Also nehmen wir mal an, du reitest dein Pferd im Gelände und der tritt so in ein Loch. Also dass er irgendwie plötzlich mit einem Vorderbein tiefer tritt als mit dem anderen und nicht darauf vorbereitet ist, weil er hat es nicht gesehen, ja? Dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Pferd in dem Moment sich, also dass der Körper des Pferdes, das Gehirn dazu, dass es Signal geben wird, bestimmte Gelenke festzustellen, damit denen nichts passiert. Das wird die Schulter sein und der Ellbogen und sehr wahrscheinlich auch das Karpalgelenk, also das ist unser Handgelenk, was aus diversen Knochen besteht. Und da kann es eben sein, dass wenn, also das Gehirn macht das, damit kein größerer Schaden entsteht. Ja, das heißt, das Gehirn sagt, okay, alle Muskeln, alle Bänder, alle Sehnen, alles, was da ist, einmal stramm machen, damit wir jetzt hier nicht die Kapsel sprengen, eine Sehne reißen, oder. Das ist natürlich, wenn es die Wirbelsäule betrifft, noch ein bisschen extremer, weil dann ist das Rückenmark gefährdet und die Spinalnerven und so weiter. Da ist das Gehirn natürlich dann auch sehr extrem in seiner Gegenreaktion. Also es ist ein Schutzmechanismus. Ja, das Problem ist, also an sich erstmal überhaupt nicht schlimm, sondern gut, weil Schaden abgewendet. Aber das Problem ist, wenn es bestehen bleibt und nicht aufgelöst wird, dann wird die also die Range of Motion wird immer kleiner und kleiner und kleiner, weil natürlich durch diese Feststellung des Gelenkes die ganzen Bewegungsabläufe, so wie sie natürlicherweise sein sollen, nicht mehr funktionieren. Das heißt, das Pferd muss kompensieren, weil so wie es sich normalerweise bewegen würde und alles ineinander greift und alles schön im Fluss ist, geht nicht. Das heißt, es muss dieses Vorderbein, was so bewegungseingeschränkt ist, irgendwie ausgleichen, weil es muss ja sich weiter bewegen. Und da entstehen dann eben eine Kette von verschiedenen Blockierungen, die am Ende so weitreichend und so komplex sein können, dass man wirklich viel Erfahrung braucht, um die alle zu finden. Das geht bis zu, also zum Beispiel, man merkt es nicht, weil das Pferd eben so gut kompensiert, dass es nicht lahm ist oder auch nicht richtig tickt oder so. Also man merkt es nicht. Und weil nicht, ein paar Wochen später hat er plötzlich hinten auf dem diagonalen Hinterbein einen Fesselträgerschaden, richtig fetten. Und man fragt sich, wieso? Ich habe doch gar nicht den jetzt irgendwie über die Uhr gedreht oder irgendwas. Und das ist dann nur eine Folge davon, dass er da eben so kompensieren muss. Und das ist also eine Blockierung, ist eine Bewegungseinschränkung in einer Struktur, die meistens daraus entsteht, dass ein Schaden verhindert werden soll oder daraus entstehen kann, dass das Pferd kompensiert und damit Strukturen auch Aufgaben übernehmen, die für diese Aufgaben nicht gemacht sind. Das heißt, sie werden überlastet. Genau. Werden fehl- und überbelastet. Das ist sehr wichtig. Beides. Eine Fehlbelastung, weil es nicht ihre Aufgabe ist, ihre eigentliche. Und das wiederum führt automatisch zu Überbelastung. Und auch das kann dann eben Bewegungseinschränkungen auslösen. Das ist eine Blockierung. Eine Verspannung ist, das war die Frage, ne? Verspannung, wolltest du wissen?
Genau, genau. Was ist der Unterschied?
Eine Verspannung ist ja, betrifft einen Muskel oder die Faszien zwischen den Muskeln und Organen. Und kommt eben meistens aus einer Bewegungseinschränkung heraus. Also durch so ein, zum Beispiel durch eine Blockade wird eine Verspannung ausgelöst, weil die Muskulatur festhält und sich nicht mehr in die neutrale Position zurück entspannt, nenne ich das mal. Kannst du aber auch wunderbar in ein Pferd reinreiten, kannst du also durch schlechtes Reiten eben einfach durch Überbelastung, durch Überforderung.
Nicht passender Sattel, oder? So der Klassiker.
Genau, wollte ich gerade sagen, nicht passender Sattel. Also alles, was Schmerz auslöst, wird zu Verspannungen führen. Angeborene Probleme wie ECVM werden immer zu Verspannungen führen. Erworbene Verletzungen oder Verschleiß wie Arthrosen oder ähnliches werden zu Verspannungen führen. Das betrifft dann aber eben Muskeln oder Faszien. Also ein Band oder eine Sehne kann sich nicht verspannen. Ein Knochen auch nicht und ein Gelenk auch nicht, aber die umliegenden Strukturen können das eben sehr wohl und dann hat man dadurch auch wieder eine weitere Bewegungseinschränkung. Und Verspannungen sind eigentlich immer schmerzhaft, was es schlimmer macht, weil dann durch den Schmerz noch mehr Verspannung entsteht und das ist ein echter Teufelskreis.
Da hast du gerade noch was Interessantes gesagt. Der neue Trend, wenn man so nennen möchte, ist ja Faszientherapie. Kannst du uns kurz erklären, was Faszien sind?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Faszien nennt man die dünnen Häute, die Muskeln und Organe und so weiter umschließen. Also ich weiß nicht, wer von diesen Zuschauern hier Fleisch isst oder schon mal dabei war, wenn ein Tier geschlachtet wurde oder bei einer Autopsie zugeguckt hat oder so. Ich kenne es aus meiner jagenden Familie und ich kenne es, weil ich natürlich schon unheimlich viele Pferde seziert habe. Also das sind diese kleinen Häuser, wer ein Hühnerfilet zu Hause schon mal aufgemacht hat, diese weißen, dünnen Häutchen, das sind die Faszien. Und du wolltest ja nur wissen, was Faszien sind, nicht?
Weil das nicht sag mal, auch gerne was Faszien. Also Faszien ist zwischen Haut und Muskel, kann man das sagen, die Verbindung?
Im Gewebe, also das ist ja nicht immer nur zwischen der Haut und dem Muskel. Es gibt ja auch innerhalb unseres Körpers Faszien, auch einfach im Bindegewebe, Teil des Bindegewebes. Zum Beispiel zwischen den Organen und so. Also das sind einfach umhüllende Häute, kann man sagen. So.
Okay. Und auch diese können verspannt oder verklebt sein, hört man dann oft, ne?
Ja, also verspannt, nein. Also ich persönlich, ich tue mich da jetzt gerade so ein bisschen schwer, weil ich niemandem auf die Füße treten will, wobei eigentlich ist mir das auch egal, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag. Ich persönlich bin der Meinung, dass eine Faszie nicht aktiv selber verspannen kann. Geht auch nicht, weil das hat keinen elektrischen Impuls wie ein Muskel oder so. Ja. Aber natürlich wird eine Faszie, also nehmen wir mal an, jetzt zum Beispiel, ich habe mir zum Beispiel gerade die rechte Schulter total kaputt gemacht. Ich nehme an, dass die Faszien, die hier um meinen Bizeps so drumherum sind, im Moment nicht besonders happy sind. Gar keine Frage. Aber die Faszie an sich da kann ich ein bisschen drauf rumdrücken oder mit so einem Rad drauf rumrollen oder so. Manchmal hilft das auch ganz gut, aber ich glaube nicht, dass es wirklich nur die Faszie therapiert, sondern natürlich auch den Muskel darunter. Und ich glaube, der Zustand der Faszie hängt eher vom Zustand des Muskels ab als andersrum. Okay. Oder eben des Organes. Also ich denke, wenn man irgendwie sich seine Leber kaputt getrunken hat oder so, dann wird die Faszie um die Leber auch natürlich irgendwie angespannt sein und so, nicht? Das ist aber, glaube ich, eher eine Folge. Und dass man Faszien trainieren kann, ich höre das häufig, dass Leute sagen, die machen Faszientraining. Das ist mir schleierhaft, wie das gehen soll. Weil eine Faszie, wie gesagt, überhaupt keinen Impuls hat, um irgendetwas sich zu kontrahieren oder loszulassen wie ein Muskel. Also die Muskeln ja, aber nicht die Faszien.
Ja, siehst du, das wollte ich hören, weil es ist für mich auch. Ich habe so verstanden, dass so das Zwischending ist und es arbeitet zusammen und gehört wahrscheinlich alles zusammen. Und deswegen hört man ja auch Faszien verklebt. Und dann gibt es ja Leute, die nur an der Faszie arbeiten, aber gefühlt arbeiten sie halt auch am Muskel.
Nee, natürlich. Also wie willst du das anders machen? Das ist, die sind zusammengewachsen, nicht? Also das ist diese Haut, die liegt da nicht irgendwie schwabbelig drauf, sondern die ist verwachsen mit dem jeweiligen Muskel. Das heißt, wenn man die abziehen würde, dann wäre das auch ein Schaden, nicht? Also das will man nicht. Aber natürlich soll die auf dem Muskel so beweglich sich da irgendwie anschmiegen, das ist klar. Aber ja, also wie gesagt, ich denke, eine Faszie zu behandeln, ohne den Muskel zu behandeln, ist einfach nicht möglich, weil man natürlich ja auch in den Muskel mit reindrückt. Also wenn ich jetzt hier auf die Faszie drücke, dann drücke ich auch auf den Muskel.
Sehr schön. Dann kommen wir noch im ersten Teil ein bisschen zu deinem reiterlichen Werdegang. Wo, also du hast von deiner Großmutter reiten gelernt, in welcher Form, welcher Art, auf was für Pferden?
Alles, was da war. Also meine Großmutter selbst wir hatten einen Pony, das hieß Pony und war ein Schimmel. Und ich habe es sehr geliebt, obwohl es ein wirklich mit allen Wassern gewaschen war. Also der war schon extrem schlau. Hat uns natürlich auch runtergeschmissen und so, aber nicht irgendwie ständig. Durchgehen war eher das Problem auf den Ausritten auf dem Weg nach Hause. Da konnte der ganz schön schnell werden. Dann konnte man den auch nicht anhalten. Also das war einfach nicht machbar für uns. Aber der war irgendwie süß und der hat halt, der ließ sich von uns schon irgendwie reiten. Wir mussten am Anfang, also als wir noch richtig kleiner waren, durften wir nicht mit Sattel reiten, sondern nur mit Schabracke und Gurt. Das war lustig, aber nicht, wenn der Großvater mit ausritt. Der mochte nämlich nicht galoppieren und trabte dann stundenlang. Und das war natürlich auf dem Pony dann ohne Sattel. Oh. Aber super Sitzschulung. Also ich bin immer lieber mit Großmama ausgeritten, weil die ist genau wie ich, eben reitet die am liebsten Galopp oder Ritt. Die ist ja leider nicht mehr da. Und das war dann schön. Also da macht es ja ohne Sattel genauso viel Spaß wie mit. Und so. Und wir mussten aber auch schon als Kinder die großen Pferde reiten. Und die großen Pferde, das waren eben Hannoveraner, Trakiner und gerettete Vollblüter von der Rennbahn in Hannover, die dort als unreitbar ausgemustert wurden, weil sie nicht mehr in die Startbox gingen oder aus der Umrandung sprangen oder ähnliches. Und das war eben auch so eine faszinierende Begegnung, immer zu sehen, wie die großen, diese völlig verstörten Tiere da innerhalb von wenigen Wochen zu absoluten Rührstücken umgezaubert hat, sozusagen. Also die Vollblüter waren eigentlich die nettesten. Die haben, wenn wir Kinder da irgendwie drauf gerutscht sind, sind die angehalten und haben gewartet, bis wir uns wieder sortiert hatten.
Sehr schön. Und hast du dann auch irgendwann Reitunterricht genommen, also während des Studiums oder dich noch persönlich fortgebildet nach der Familienzeit?
Also erstens hatten wir natürlich von Anfang an auch richtig strengen Reitunterricht bei Großmama, also mit Zügel ab, Bügel ab, leicht traben ohne Bügel, springen reiten ohne Bügel und so weiter. Also das volle Programm, Gläser in die Hand, Sachen zwischen die Knie, also das war noch richtig alte Schule. Dann haben wir alle voltigiert, aber eben, also wir in Hamburg, weil wir da gewohnt haben. Dann hatte ich natürlich auch ganz normalen Reitunterricht in Hamburg, also da am Anfang in einer richtigen stinknormalen Reitschule mit Schulpferden. Das war auch kein großes Vergnügen, aber auch gut zum Lernen natürlich. Und dann hatte ich später ein Pflegepony in Hamburg, wo ich dann auch immer regelmäßig Reitunterricht hatte. Und dann natürlich, als ich nicht mehr in die Schule gegangen bin und selber Pferde hatte, bin ich eben bei allen geritten, die ich toll fand, also Stecken und solche Leute.
Also klassische Dressurausbildung, kann man das so sagen?
Ja, nicht nur Dressur. Wir sind, also zu meiner Zeit war das so, dass man alles ritt. Wir sind im Busch geritten, wir sind gesprungen, wir haben eben alles gemacht. Aber klar, Dressur war immer ein wichtiger Teil, weil das natürlich irgendwie die Basis für alles andere ist, weil ohne Gymnastizierung geht es halt nicht.
Ja, ist vollkommen richtig, bin ich ganz bei dir. Also gute Grundlagengymnastizierung ist immer überall das Gleiche, meiner Meinung nach. Mich stört so ein bisschen, dass es dann Dressurreiten heißt, weil auch Westernreiter und Barockreiter und Working Equitation Reiter gymnastizieren ihre Pferde. Aber das ist in Deutschland so.
Ja, es ist irgendwie bescheuert, das finde ich auch. Also Dressur, ich bin auch, ich sage auch lieber gymnastizierendes Reiten als Dressur, weil warum? Also,
ja. Na, gibt's da noch ein Großpferd, was dich besonders geprägt hat neben dem Pony?
Es waren ein paar, also wir hatten die eine Hannoveraner-Stute, die war halt echt garstig. Das ist garstig, die mochte, glaube ich, einfach keine Kinder. Und die war aber der Liebling von meinem Großvater. Die hat zum Beispiel, wenn wir die reiten mussten, also wir mussten immer selber auch satteln und trensen. Und wenn wir die trensen wollten, dann hat die den Kopf hochgenommen und dann war da eben nichts zu machen. Das heißt, wir mussten uns dann irgendwelche Strohballen organisieren und Zuckerstücke oder irgendwas, damit wir dieses Pferd dazu brachten, dass wir die auftrennen konnten. Das war interessant. Dann hatte meine Großmutter irgendwann nochmal so einen Trakiner-Wallach, der war irgendwie immer halb verhungert aus und war ganz schön wild. Ich würde von heute aus betrachtet wahrscheinlich vermuten, dass der irgendwelche Magengeschwüre hatte oder so, aber das hatte man damals noch nicht so auf dem Schirm. Den bin ich dann immer auf den Yachten geritten. Das war, insofern war das irgendwie mein Buddy, aber der war auch sehr, sehr schwer anzuhalten. Und wir bekamen ja keine Pelhams oder sowas, also jedenfalls ich nicht. Und deswegen war das immer ein bisschen schwer, da nicht am Master vorbei zu zischen. Aber der war irgendwie trotzdem süß und toll. Und dann war die Trakiner-Stute von meiner Großmutter, die war ein absoluter Goldschatz. Also die war wirklich, das war das erste Pferd, auf dem ich mal gesessen habe. Ich glaube, da war ich 7 oder 8, wo ich das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, dass man Pferde mit Gedanken reiten kann. Also da saß ich da drauf und hatte den Zügel nur so ganz lang, weil Großmama nicht wollte, dass ich den Pferd im Morgen ziehe, verständlicherweise. Und dann hat sie gesagt, ja, jetzt galoppiere einfach mal an aus dem Schritt. Ich konnte auch gar nicht in die Steigbügel und so, weil der Sattel war viel zu groß für mich und so. Und dann habe ich ja, wie soll ich denn jetzt das Pferd angaloppieren, weil ich kannte natürlich nur das Pony und die anderen, die einfach nicht so fein waren. Und dann habe ich nur an Galopp gedacht und plötzlich galoppierte das Pferd. Und dann bin ich da irgendwie mit 7 Jahren ohne Bügel und ohne Zügel fliegende Wechsel geritten und so. Also das war wirklich, das war ein ganz, ganz tolles Pferd. Die hatte auch so einen wahnsinnig gutmütige Ausstrahlung und ganz tiefe braune Augen. Und es war wirklich die einzige Stute in meinem Leben, die ich richtig, richtig doll geliebt habe. Die war auch die Herrenchefin und so. Also die war was Besonderes. Die war, glaube ich, ein bisschen so wie meine Großmutter.
Ja, wahrscheinlich auch sehr gut ausgebildet durch die Großmutter. Man sagt ja immer liebevoll, und ich finde es richtig, die Pferde sehen die Bilder in deinem Kopf. Ne? Und wenn du an Galopp denkst und das dem Pferd dieses Bild transportierst, strahlst du das ja auch aus, vom Sitz, von der Energie. Und das hat ja nichts mit Esoterik zu tun. Pferde haben einfach ganz andere Antennen. Ne?
Genau, ja. Die sind ja darauf ausgerichtet, dass sie eben möglichst wenig machen müssen, um miteinander zu kommunizieren, damit sie nicht gefressen werden. Ja. Und das ist eben einfach so in deren DNA und natürlich auch in ihrem gesamten Körper, wie sie miteinander umgehen und kommunizieren. Das ist alles auf ganz leise und möglichst wenig ausgerichtet, weil jedes Ohrenwackeln und vor allem jedes Geräusch natürlich Raubtiere anzieht. Und das ist evolutionsbiologisch einfach die Prägung. Deswegen ist es auch so furchtbar schlimm, wenn man Pferde anschreit oder eben grob zu denen ist oder die mit Zwang behandelt oder an denen rumruppt oder sonst was. Also es ist erstens überhaupt nicht nötig und zweitens einfach wirklich für die Pferde muss es wirklich schlimm und gemein sein, weil das, also wenn man sich vorstellt, wo die herkommen und wie sie eigentlich sind, dann ist das einfach für mich immer sehr herzzerreißend zu sehen. Und Und ja, es geht. Also man kann Pferde mit Gedanken reiten und das hat mit Esoterik überhaupt gar nichts zu tun, sondern man sieht einfach daran nur, wie unglaublich fein diese Tiere sind. Und daran wiederum sieht man, wie, was für ein fürchterlicher Umgang heute mit denen an der Tagesordnung ist.
Und da kommen wir ja gleich zum Thema. Du bist ja, wo ich dich sehr viel bewundere, eine sehr kritische Stimme in der Öffentlichkeit, was ich total mutig und toll finde. Was leider nötig ist, sonst wäre das ja nicht so auch deine Be Responsible. Also das, ich persönlich finde, dass jeder für sein Pferd und das Wohlsein des Pferdes verantwortlich ist und auch jeder Stallbetreiber. Natürlich muss man die Leute aufklären und belehren. Und wie gesagt, du bist wirklich jemand, der sich in der Öffentlichkeit traut, Dinge in Frage zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Wie ist da so die Resonanz für dich?
Naja, also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die es ganz gut finden würden, wenn ich diese Arbeit nicht weitermachen würde und einfach mal die Pappen halten und aufhören, darauf hinzuweisen, dass ich finde, dass man so nicht mit Tieren umgehen soll und schon gar nicht mit Pferden. Aber es gibt sehr, sehr viel mehr Menschen, die das genauso sehen wie ich und die froh sind, dass jemand das sagt. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht längst damit aufgehört habe. Nicht weil ich irgendwie, weil es mich anstrengt oder weil ich irgendwie Angst habe vor diesen komischen anderen Leuten, ist gar nicht der Fall, sondern einfach weil wahnsinnig viel Zeit in diese Arbeit fließt und weil es manchmal schon so ist bei Social Media speziell, dass ich mich frage, warum ich mir das eigentlich antue, weil ich, wenn ich das nicht für die Arbeit machen würde, dann hätte ich keinen einzigen Social Media Account. Ich finde das nämlich eigentlich ganz furchtbar. Und wenn dann da manchmal so dieses typische Social Media Response kommt, dann, das sind dann so Momente, wo ich sage, ey, warum machst du das eigentlich? Du bist auch bescheuert. Könntest auch so ein schönes Leben haben. aber ich mache es halt für die Tiere, weil ich kann, also ich verändere damit tatsächlich Dinge. Ich habe damit in den vergangenen Jahren schon sehr viel verändert und sehr vielen Menschen Mut gemacht, auch selber in dieser Richtung irgendwas zu tun. Und insofern war das schon alles genau richtig. Und ich glaube, so ein bisschen werde ich da noch weitermachen.
Ja, die Pferde danken es dir auf jeden Fall. Und das Bewusstsein der Menschen zu schulen ist es ja, damit sie besser mit ihrem Tier umgehen.
Ja, genau. Das wäre ganz gut.
Dann kommen wir mal zum Abschluss vom ersten Teil. Was wolltest du als Kind immer werden?
Tierarzt.
Okay. Und was würdest du dem Kind von früher sagen, was du geworden bist?
Besser als Tierarzt.
Ja, sehr schön. Ich würde sagen, das war eigentlich das perfekte Abschlusswort für den ersten Teil. Erstmal vielen Dank.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.